wir es so, also wie gesagt, ich bin nicht jemand, der jetzt ein Jahr lang Zeit nimmt, um eine Wohnung zu
haben. Ja.
Ich finde relativ schnell eine Wohnung, vielleicht weil ich auch relativ bescheiden mit der Anforderung bin, was eine Wohnung denn haben muss. Also wenn sie keinen Lift hat, ist mir das nicht,
ja,
stört mich das nicht besonders. Deswegen habe ich eigentlich ein paar Wohnungen bisher gesehen, war schon fast überzeugt, ich habe sie gefunden.
Ja.
Die Preise sind natürlich sehr, sehr hoch. Können Sie sich
vorstellen? Darf ich eine Ziffer wissen? Ich weiß nicht, 100 Quadratmeter?
Also mit 100 Quadratmeter rechnen wir jetzt einmal nicht, aber ich sage Ihnen jetzt im Stadtkern, der also so vom bis zum 15. Arrondissement, Sie werden Paris nicht kennen, das ist so schneckenartig.
Ja, das, oh ja, das weiß ich, ja.
Und der 15. oder der 17., das sind also so die Randbezirke, aber immer noch das Zentrum von Paris.
Ja.
Da werden Sie wahrscheinlich zahlen für eine, oder der Preis, den ich gesehen habe, für ein, das war eine Art Atelier, nicht restauriert, 70 bis 75 Quadratmeter, sagte man mir, das wären 450.000 Euro.
Kaufpreis.
Ja, das ist viel, nehme ich an, oder?
Das ist viel. Das ist sehr viel.
Ja,
das ist sehr viel. Nicht renoviert, das heißt, da müssen Sie noch Infrastruktur wie Heizung und Bad und verfließen und malen.
Weil ich wollte, als ich dann sehen wollte, war sie schon weg. Das heißt,
war sie schon weg?
Doch,
das wirft, das kann ich nicht beurteilen, aber sagen wir mal, das ist viel Geld, also das verwundert mich ein bisschen. Das wirft aber die nächste Frage auf, soweit Sie es beantworten können. In Wien ist es ja klassisch so, Sie können etwas kaufen, Sie können etwas mieten. Ich höre aber dann eher, dass eher in Paris es eher der Wunsch besteht, etwas zu kaufen, oder ist da das Mieten nicht so interessant?
Doch, also genauso. Ich habe ja immer gemietet in meinem Leben auch, und ich habe auch nichts dagegen, ich würde auch weiter mieten, aber lass mich offenbar beeinflussen von diesem Sicherheitsdenken, das mit dem Alter eintrifft, dass man dann sagt, naja, jetzt sollte man doch irgendwo
sesshaft bleiben.
Sesshaft. Nicht sesshaft werden, aber was kaufen. Es ist bei mir, wie gesagt, als traditionelle und überzeugte Mieterin mit einer gewissen Angst verbunden,
ja,
dass ich mir sage, naja, aber dann hat man was am Hals und dann muss man sich drum kümmern und so. Ich weiß nicht, wie das Ihnen geht.
Ja, es hat, darüber könnte man jetzt philosophieren, ob
also
jetzt kaufen oder...
Also die Mieterin,
ja.
Wissen
Sie jetzt auswendig, wie viele Wohnungen Sie schon gemietet hatten in Ihrem Leben bis heute?
Mindestens ein Dutzend. Mindestens.
Da fallen Sie statistisch gesehen hinein in die Reihe, die sicherlich mehr mietet wie alle anderen. Der Durchschnitt liegt, glaube ich, bei 7, 8 Jahren, die jemand umzieht, und darf ich jetzt mir erlauben zu sagen, da brechen Sie den Schnitt. Da sind Sie also sozusagen jemand, der es aufwiegt, dass jemand anderer seit 40, 50 Jahren unverändert in seiner Wohnung lebt und wohnt. Und mindestens ein Dutzend Wohnungen, ja, das ist recht viel. Erinnern Sie sich da an, gibt es da eine, an die Sie ein bisschen mit Wehmut zurückdenken und sagen, also die, da habe ich mir jetzt leid getan, dass ich die aufgegeben habe, oder?
Ja,
doch?
Doch, das war eine, das war sicher meine Wohnung in Rom,
ja,
die in einem recht...
letzter Stock?
Malerischen Viertel... erster Stock und kein anderer
Stock.
Und kein anderer Stock.
Erster Stock und kein...
letzter Stock.
Aha, das war ein niederes Gebäude.
Ja, ein niederes Gebäude.
Das kann aber nicht im Zentrum gewesen sein.
Doch, ein Krasnelere, das ist so ein Künstlerviertel ein bisschen. Also
ja,
es war ein ganz eigenartiges Haus oder eine eigenartige Wohnung,
ja,
die also so auf verschiedenen Niveaus war, nicht sehr groß.
Ja.
Sehr, habe ich eigentlich... sehr ungern verlassen.
Ja.
Weil ich aber auch Rom ungern verlassen habe.
Ja, verstehe.
Wie alle, also alle, ich glaube, ich kenne niemanden, der Rom nicht mag, aber ich mochte es natürlich sehr.
Ja, ja. Das wirft jetzt natürlich eine andere Frage auf, die sich schon vorhin so fast ein bisschen beantwortet hat, aber da möchte ich jetzt doch noch nachfragen. Es sollte meine Abschlussfrage sein, aber ein bisschen Zeit haben wir noch miteinander zu sprechen. Wo würden Sie denn Ihr Wohnendziel ansetzen? Dass Sie sagen, also da würde ich mich gern zur Ruhe setzen. Ich weiß, da haben wir noch ein paar Jährchen Zeit, aber mein Wunsch wäre, dass ich das jetzt auch von mir bekannt gebe, dass ich ganz einfach am Meer sitze, irgendwo in Italien, dass ich nicht direkt am Meer, aber so drüber sitze und drüber schaue, in so einem kleinen Häuschen hinter mir, einen kleinen Garten, keinen Meerzugang. Das kann ruhig 5-6 Kilometer weg sein, aber das wäre so meine Vision, dass ich da sitze und in den Sonnenuntergang hineinschaue. Eigentlich gar nicht in Österreich, gar nicht in Wien. Was ist denn da so Ihr Wunsch oder Ihr Gedanke?
Bis vorgestern hätte ich Ihnen das auch alles noch gesagt.
Ja, da gab es also eine entscheidende Wendung.
Es steckt immer in einem drinnen, dass man das Gefühl hat, man muss sich irgendwann mal zur Ruhe setzen. Ich habe gestern den Hugo Bortisch getroffen.
Ja.
Man sagt mir, der wird irgendwie 80.
Ich hätte jetzt geschätzt 80, ja.
Und da habe ich mir gedacht, eigentlich sollte man sich nie zur Ruhe setzen, sondern man sollte bis zum letzten Tag arbeiten. Und wenn man diesen Hugo Bortisch sieht, mit wie viel Energie der da noch als Journalist ist und mir auch gesagt hat, er hat ein neues Projekt von Dokumentationen, der hat dann also meine Vision, dass man sich da am Meer, also wie sie, ans Meer zurückziehen sollte und irgendwo sitzen soll. Ich finde das manchmal also doch sehr langweilig. Und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht etwas ist, so wie der Kindertraum, dass man sagt, wenn ich groß bin, dann habe ich das und das. Dann ist man froh, dass dieser Traum nie in Erfüllung geht.
Ja, da ist jetzt schwer, etwas darauf zu antworten. Naja, ich bin auch selbstständig, ich bin selbstständiger Gebäudeverwalter. Irgendwie, für mich ist das Arbeiten auch sehr wichtig und sehr ein Thema, aber irgendwie die Vision habe ich schon, dass ich einmal im Alter ein bisschen nachlasse und dass ich mich hinsetze, Klavier spiele, Musik höre, ganz einfach einmal nichts tun, Schach spiele, ich weiß nicht, was ich sonst noch gerne mache. Diese Vision hätte ich schon. Also, dass
aber
ich jetzt hier.
Das Problem ist, man kann nicht anfangen zu leben, wenn man 70 ist. Entweder man lebt immer oder man lebt nie. Das ist nicht etwas, was man. Das ist wie das Radfahren. Wenn man aufhört zu leben, dann verlernt man das zwar nicht, aber man muss immer wieder ein bisschen Radfahren, um zu wissen, wie es geht. Aber ich glaube, je nach Biografie, wo ich gerade bin, habe ich natürlich auch so Vorstellungen. Ich werde Ihnen meine obskurste oder meine seltsamste, kurz sagen, ich war vor einigen Jahren in Tibet, war sehr beeindruckt vom Tibet und hatte mit dem Kameramann dort dann fest ausgemacht, dass wir uns ein altes Haus in Lhasa kaufen.
Also das war wirklich ein Gedanke, den Sie dort hatten und gesagt haben, das ziehen wir jetzt durch.
Ja. Dass wir dann also daraus ein Hotel machen, ein ganz kleines Hotel, und dass das eigentlich der wahre Sinn des Lebens wäre, des alten Lebens wäre.
Ja, Hotelier in Tibet. Und es hat sich dann zerschlagen, der Kameramann wollte dann doch nicht.
Nein, Sie wissen ja, das sind so Ideen gewesen, aber ich könnte mir auch sowas vorstellen.
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass man dann irgendwo ein kleines Hotel aufmacht.
Ja. Naja, und die Gegend, sie gibt Karus, sie möchte unbedingt mit den Branchen, in der Branche weiter mit den Kollegen zu tun haben, sie möchte sich nicht zurückziehen. Die Gegenfrage muss aber auch noch gestattet sein, wo würden Sie unter keinen Umständen wohnen wollen, weil ich glaube, Sie haben ja doch sehr, sehr viel gesehen, wo würden Sie unter keinen Umständen sagen, dass Sie also da Ihre Zelte niederlassen würden wollen? Gibt es da einen Ort, Teil, Land, Gegend, wahrscheinlich muss es geben.
Klar, und ich glaube, da wie jeder habe ich den Eindruck, dass man Sonne braucht.
Ja.
Und ich habe den Eindruck, dass selbst, also nehmen wir jetzt einmal an, so Länder wie Sibirien oder Finnland oder auch vielleicht Grönland, obwohl ich das sehr interessant finde, könnte ich mir vorstellen, dass selbst wenn man im letzten Stock eine Wohnung hat, reicht die Sonne dort nicht.
Verstehe. Nun, also wir wissen einige Geheimnisse von Frau Dr. Antonia Radios. Unbedingt letzter Stock, unbedingt Sonne muss es sein. Und noch etwas was, das habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Ein bisschen Musik.
It's been some time. My wife died a year ago. I was still trying to find my way back home. I went to work for the INS on the line. With the California Border Patrol. Bobby Ramirez was a 10-year veteran, and we became friends. His family was from Guanajuato, so the job, it was different for him. Said there is death in the deserts and the mountains, They all they got to is smugglers' rings. We send them home, they come right back again. Girl, hunger's a powerful thing. But I was good at doing what I was told. I kept my uniform pressed and clean. At night I chased the shadows through the arroyos and ravines. Drug runners, farmers with their families, young women with little children by their sides. Come night we'd wait out in the canyons, try to keep them from crossing the line. When the first time that I saw her, she was in the holding pen. Eyes met and she looked away. Then she looked back again. Her hair was black as coal. Her eyes reminded me of what I'd lost. She had a young child crying in her arms. I asked, "Senor, is anything I can do?" There's a bar in Tijuana where me and Bobby drank with the same people and sent back the day before. We met there, she said her name was Lisa. She was from Sonora and just coming north. We danced and I held her in my arms. I knew what I would do. She said she had some family in Derry County. She, a child and a younger brother, could just get through. At night they come across the living, and the searchlight's dusty glow. We're rushing in our Broncos, forcing back down in the river below. She climbed into my truck, she leaned toward me. As we drove, her brother's shirt slipped open, and I saw the tape across his chest. We were just about on the highway when Bobby's Jeep came up in the dust on my right. I pulled over and let my engine run. I stepped out into his line. Felt my gun rest beneath my hand. We just stood there staring at each other as all through the arroyo she ran. Bobby Ramirez, he never said nothing. 6 months later I left the line. I drifted the Central Valley and took what work that I could find. At night I searched the local bars in the migrant towns, looking for my Louisa.
So, zurück zu Immobilientalk. Ja, ein bisschen fehlt der Faden, aber das habe ich fast vermutet. Es ist auch kein Faden, mit Ihnen einzuhalten, denn ich bin überzeugt, dass Ihr Leben so sprunghaft und so, ich weiß nicht, so viele Schattierungen bietet und so viel Auf und Ab bietet, dass man hier gar nicht wirklich kontinuierlich durchgehen kann. Aber so ein bisschen was haben wir gehört aus dem Leben von Frau Dr. Rados. Nun, wir haben jetzt gesagt, in Amerika war auch noch etwas, was wir unbedingt den Hörern und Hörerinnen erzählen wollen. Sie haben dort eine Wohnung gemietet und die hatte keine Möbel und Sie haben Möbel dazu oder wie war das jetzt?
Ich bin als junge, also relativ junge Reporterin vom ORF als zweite Korrespondentin neben Klaus Emmerich, der namens der Bürochef war, nach Amerika gegangen und hatte irgendwie, bin dann losgefahren mit zwei Koffern und kam in Amerika an und da gab es irgendwie eine Wohnung, eine sehr schöne Wohnung, die also vom ORF angemietet wurde, ein kleines Townhouse, wie das in Washington heißt, in Georgetown. Da hat es aber dann Probleme gegeben, weil ich dort überfallen wurde und bin dann umgezogen. Die zweite Wohnung hatte keine Möbel.
Ja.
Und da musste ich dann Möbel anmieten, was halt besonders das gibt es in Amerika, Land ja. der unbegrenzten Möglichkeiten.
Ja.
Und da bin ich dann also in ein Geschäft gegangen, habe die Möbel ausgesucht und sie können die ein Jahr anmieten und dann wieder zurückgeben, die sehr funktionell sind. Aber natürlich, das war die einzige Wohnung, wo ich nie wirklich den Eindruck hatte,
dass das ihre ist.
Meine. Und ja. ich hatte auch nie den Eindruck, dass das ein Hotelzimmer ist.
Ja.
Also das war ein bisschen eine harte Nummer, diese angemietete Wohnung.
Wie kann man sich angemietete Möbel vorstellen? So Ikea, Michelfeit ist so eine Einrichtung, so ganz glatt und braun und schier.
Nein, so ich meine, normal, ja, funktionell.
Funktionell.
Ja.
Aha, naja, also das ist vielleicht eine Makel.
Ich weiß nicht, ob es das hier gibt.
Nein, ich glaube nicht. Sie können heute, mitunter bekommen Sie eine Wohnung, die Sie natürlich möbliert bekommen, wo Sie, wenn Möbel drinnen sind, den Geschmack haben müssen oder die Wohnung nicht nehmen. Wir unterbrechen kurz, wir spielen ein bisschen Musik.
As the evening sky grew dark, took a sniff of the tonsil from his cocaine, headed through Balboa Park, where the men in the Mercedes come nightly to employ. In the cool San Diego evening, the services of the border boys. He grew up near the Zona Norte, with the hustlers and smugglers he hung out with. He swallowed the balloons of cocaine and brought them across to the 12th Street Strip, sleeping in a shelter if the night got too cold, running from the migra of the Border Patrol. Past the salvage yard, across the train tracks, heading through the storm drain, they stretched their blankets out beneath the freeway, and each one took a name. Was X-Man and Coaches, little spider sneakers covered in river mud. They come north to California, end up with the poison in the blood.
So, zurück zum Immobilientalk, zurück zu meinem heutigen Gast Antonio Arados. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. So ein bisschen zu Paris gehen wir zurück, soweit man das jetzt hier überhaupt beurteilen und sagen kann und soweit Sie das jetzt hier überhaupt wissen. Was mich jetzt interessieren würde, ist der Hausverwalter dort ein angesehener Job? Ich nehme an, den Job gibt es genauso wie hier in Wien. Ist das ein angesehener Job?
Ja, soweit ich das beurteilen kann, sehr angesehen. Also der Hausverwalter oder die Firma, die die Hausverwaltung macht, wo ich wohne, ist ja korrekt.
Ja, das ist also nicht Einzelperson, sondern das sind eher Unternehmungen und eher größere.
Das sind also sozusagen, ich glaube, man nennt das sogar Syndikat, also das ist so eine Gemeinschaft, eine ja. Genossenschaft.
Ja.
Die sind zum Teil, also bisher meine, das ist auch schon die zweite Wohnung, die ich in Paris habe,
ja.
sehr korrekt, läuft sehr gut ab. Und natürlich gibt es die berühmte Concierge.
Wollte ich gerade fragen. In jedem Haus oder
nein,
in den besseren?
Immer weniger, immer weniger.
Ja.
Weil das natürlich auch ein Luxus ist, wenn
ja.
Sie wollen, den sich also man früher leisten konnte, heutzutage können sich, also wird, weil das natürlich auch den Mietpreis erhöht, beziehungsweise
ja.
den Wohnungspreis erhöht.
Ja.
Aber das ist eine sehr schöne Einrichtung.
Ja.
Und das gibt einem so das Gefühl, wenn Sie zurückkommen, dass also neben der Wohnung auch noch irgendjemand ist, der da, selbst wenn das nicht getan hat, aufgepasst hat. Ja, also ich weiß, in der ersten Wohnung hatte ich ein sehr nettes Ehepaar, ein portugiesisches Ehepaar, Christina
ja.
und ihr Mann, die also sehr reizend ist und die ich auch hier und da noch besuche.
Ja.
Und die sich also um alles gekümmert hat.
Ja. Das heißt auch in ihrer Wohnung, dann die hat einen Schlüssel?
Ja, die hat den Schlüssel und hat dann irgendwie
Blumen gegossen und was weiß da.
Blumen habe ich keine.
Ja.
Pflanzen, also Blumen habe ich, Pflanzen habe ich keine.
Ja.
Weil die Pflanzen einfach das nicht überleben. Oder
ihren Lebensrhythmus, ja. Verstehe.
Aber Blumen kaufe ich immer, wenn ich zurückkomme.
Verstehe. So, das heißt also in den unter Anführungszeichen besseren oder reicheren Häusern oder besseren Gegenden wahrscheinlich genauso, ist die Concierge nur genauso vorhanden. Das heißt, sie sitzt unten im Parterre, so wie man sieht im Fernsehen und hat der Guckerl hinaus.
Nein, also nicht, es ist nicht so extrem, wie das in den französischen Filmen dargestellt wird.
Ja.
Es ist also meistens eine Dienstwohnung, wenn Sie so wollen,
ja.
die Concierge hat, meistens unten. Wenn Sie jetzt sagen, in den besseren Häusern, nein, in den alten Vierteln.
Aha.
Also Sie haben das auch im 20. Arrondissement, das ist also ein eher riesiges Viertel, das also nicht sehr reiche Leute hat, also
ja.
Immigranten, aber selbst dort gibt es die Concierge.
Also ja.
Die Häuser, die älter vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut worden sind, die haben alle Concierge. Die neuen haben nicht.
Wird das nachbesetzt theoretisch, wenn?
Es wird eigentlich komischerweise überall nachbesetzt. Aha. Also ich war jetzt vor kurzem in einem sehr alten Viertel und bin dann in einen Hinterhof reingegangen.
Ja.
Und habe mir das angeschaut, weil mich das sehr beeindruckt hat.
Ja.
Das waren so.
Und die kam sofort heraus und gesagt, was machen Sie hier?
Nein, ich habe sie gefragt.
Ja.
Und habe gesagt, also gibt es da Wohnungen und
ja.
So. Und ich finde es eine sehr schöne Einrichtung.
Ja. Das heißt aber, einen Makler, einen klassischen, gibt es in Paris genauso, weil, wenn Sie sagen, gibt es da Wohnungen, natürlich wird sie informiert sein, aber einen klassischen Makler, der Ihnen so und so zeigt, gibt es genau, der natürlich auch Geld haben will, nämlich genauso.
Ja, okay. Ich weiß jetzt nicht, wie die Gesetzmäßigkeit
ja.
in Österreich ist, aber in Frankreich ist es so, dass ein der Makler, ich kann mich erinnern, ich habe einmal eine Wohnung gesucht und da wollte der Makler von mir also haben, Drei Gehaltszettel.
Pardon, das wollen wir uns jetzt noch einmal anhören. Der wollte von Ihnen einen Gehaltszettel haben.
Drei Kopien von
Gehaltszettel. Und wie lange ist das her ungefähr?
Das gilt immer noch. Und da war also, der wollte dann irgendwie eine Garantie haben von meinem vom Unternehmen, von RTL, dann wollte er das und das haben. Und ich habe gesagt, also ich habe den Eindruck, ich stehe hier vor einem Richter und nicht vor einem Makler. Und habe mich dann aber erkundigt bei einer Mietervereinigung,
die ja.
gesagt hat, in Paris offenbar nach den Vereinbarungen, die es gibt und nach dem sehr, sehr geringen Angebot an Wohnungen, können die Makler alles
fragen. So vorgehen. Unglaublich. Unglaublich.
Also ist, die können fragen, was die können von ihnen verlangen, was die wollen.
Ja, unglaublich.
Posit in der Höhe von, also unglaublich.
Gut, das sehe ich bis zu einem gewissen Grad ein, wenn die Wohnung möbliert ist oder
ja,
gut im Zustand.
Ein Jahr muss man, ich weiß nicht, ob man das...
Ein Jahr müssen Sie im Vorhinein bezahlen? Na, das ist nicht üblich. Also in Wien ist das nicht üblich und durchaus auch nicht gang und gäbe. Das höre ich das erste Mal. Unglaublich. Also wir hören, Frau Dr. Rados musste mit dem Gehaltszettel beweisen, dass sie fähig ist.
Ich habe mich geweigert.
Das denke ich mal. Das denke ich mal. Ja, das war eine weise Entscheidung. Gut, vielleicht noch, bevor wir über den Teich nach Amerika springen, dort haben Sie auch eine Zeit lang verbracht, was Ihr persönliches Wohnen betrifft, kann man sich das jetzt so vorstellen, wenn wir jetzt hier so gemeinsam sitzen, kommt es bei Ihnen vor, dass Sie daheim sind und kochen und Gäste empfangen? Kommt es auch vor oder eher nicht?
Doch,
also genauso. Man kann auch eingeladen werden bei Ihnen privat und Sie kochen etwas und man isst privat dann bei Ihnen.
Nein, ich koche nicht etwas, ich koche meistens Spaghetti.
Aha.
Also es ist natürlich, können Sie sich vorstellen, wie jede Kunst, ist auch die Kochkunst etwas, was man nur kann, wenn man es oft und gut macht.
Verstehe.
Mit großer Leidenschaft. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass Kochen mein größtes Hobby ist.
Ja.
Aber ich, was ich sehr, sehr gern habe, sind Gäste.
Also ja.
Ich mache auch sehr selten so Einladungen am Abend und
ja.
ich mache sehr oft einen Brunch,
ja.
wo ich dann am Sonntag um die Mittagszeit alle einlade, alle meine Freunde einlade,
ja.
die ich kenne. Sehr oft auch Gäste habe bei mir, die bei
ja.
mir wohnen, das mag ich sehr.
Ja.
Also ich habe ein sehr kleines Gästezimmer und bin also immer froh, wenn irgendjemand auftaucht aus Österreich oder aus anderen Ländern.
Da komme ich, das glaubt ihr jetzt nicht, aber ich wäre jetzt sofort hier mal. Natürlich, es lässt sich auch nicht mehr zurückziehen, wir haben das live on air hier gesagt. Sie ist jetzt mir ausgeliefert in dieser Frage. Nein, ohne Spaß. Spaß, aber das ist eine sehr liebe Facette, die wir da hören. Stichwort, wir sind jetzt ein bisschen vom Wohnen weg, aber dieses Stichwort haben Sie mir jetzt gegeben, Stichwort Hobbys, da habe ich auf diesen 808 Seiten im Internet gesehen, Sie malen gerne, ja, kann das stimmen?
Weniger als malen, ich zeichne. Also ich mache auf allen Reisen Skizzen. Bin also sozusagen
Bleistift-Skizzen auch. Und dürfen wir fragen, worüber? Passt überhaupt nicht dazu, aber wir wollen... Krieg.
Ja.
Na, da kommen wir dann gleich noch hin. In unseren letzten Einstieg, die Zeit drängt ein bisschen, kommen wir gleich noch hin. Zuerst springen wir noch kurz über den Teich. In Amerika haben Sie auch gewohnt, in Washington, was ich weiß. Ist da etwas Besonderes zu berichten von den Wohnungen her oder von Ihrem Wohnen dort? War das angenehm, war das nicht angenehm? Hatten Sie dort besondere Erlebnisse?
Ich hatte in Washington in Washington DC, also als junge Korrespondentin vom ORF, zuerst eine Mietwohnung natürlich, weil der Vertrag irgendwie begrenzt war, immer auf eine oder eineinhalb Jahre. Und da hatte ich irgendwie eine Mietwohnung, die möbliert war, und dann die getauscht, und dann hatte ich eine ohne Möbel und habe dort die Möbel angemietet.
Angemietet?
Ob Sie das in Österreich sonst nie irgendwo gesehen?
Angemietet für was? Für einen Monat? Für ein Jahr?
Für ein Jahr. Also, und da kriegt man dann irgendwie...
sehr schicke Möbel wahrscheinlich.
Ich war irgendwie, kann mich erinnern...
Nein, sehr schicke, das war jetzt genau im Gegenteil gemeint. Also sehr einfache Möbel.
Sehr einfache Möbel. Es war damals die Miete der Möbel, war ungefähr $100 pro Monat.
$100 im Monat? Das war nicht wenig.
Naja, also es war so... Dafür, dass sie also zwei Betten bekamen, eine Couch bekamen, Sessel bekamen, Tisch bekamen, war das eigentlich nicht so viel.
Also wir hören, einige Marktlücken gibt es in Wien. Wir müssen sofort die Makler, müssen sie sofort vereinigen und hier sämtliche Ausweise und Gehaltszettel und Bestätigungen verlangen von sämtlichen Wohnungssuchen. Und völlig offene Branche, gibt es überhaupt nicht Möbelmiete. Also jeder, der uns zuhört, hat sofort die Chance, sich selbstständig zu machen. Immobilientag, ein bisschen Zeit haben wir noch, ein bisschen Musik auch.
Green door hanging off its hinges, keep banging me awake all night. As I look out the window, really the only thing inside is dry lightning on the horizon line. Yeah, just dry lightning. And you're on my mind. I chase the heat of her blood like it was a holy grail. Descend beautiful spirit into the evening pale. In her Appaloosa, kicking in the corral, smelling rain. There's a little thunder rolling across the misty plain, but it's just dry lightning on the horizon line. It's just dry lightning in you.
Ja, das war eine Stunde Immobilientalk aus der Konserve mit Antonio Rados, ebenfalls aus der Konserve. Naja, zumindest der erste Teil von dem Interview, das ich mit ihr führen durfte. Zweite Teil folgt nächsten Donnerstag. Ja, ich bin heute nicht da, ich bin in München. Ich höre mal den Brian Adams an, den wollte ich eigentlich spielen, aber dadurch, dass Frau Rados Bruce Springsteen wollte, naja, das tun wir doch. Also, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß damit. Nächste Woche wieder live on air mit dem zweiten Teil. Freue mich. Eine schöne Woche noch.
She said, ain't nobody gonna give nobody what they really need anyway. You get so sick of fighting.